Wir sind wieder zurück, die große Vorschau zur Bundesliga-Saison 2025-26. Zu Beginn ein kurzer Stimmungscheck. Can I get Ademola Ola Adebomi?
Na.
Ademola Ola Ola Bomi?
Adebomi.
Ah, na schau, da kannst du es ja eh. Ja,
mach's doch. Wir gehen rein.
Ding zu abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Wir checken heute alle 12 Bundesliga-Vereine. Wir gehen das chronologisch von unten nach oben durch und starten dementsprechend mit der SV Oberbank Ried. Da hört sich schon etwas anders an wie in der Vergangenheit. Die Gunter-Matic-Ära ist vorbei.
Das passt irgendwie zum Aufstieg, oder? Oberbank.
Oh, ja.
Aha. Das ist ungefähr auf dem Niveau, auf dem wir uns heute einpendeln werden.
Ja, gut. Ich meine, die Vorbereitungszeit, die hat sich in Grenzen gehalten. Ich war gestern noch in Napoli, von dem her tut es mir leid, wenn ich da jetzt vielleicht inhaltlich nicht so viel beitragen kann wie in der Vergangenheit.
Hannes war die letzten 4 Wochen im Urlaub.
3 Wochen war ich im Urlaub und trotzdem muss ich das ja eigentlich immer inhaltlich tragen. Jetzt müsst ihr das ein bisschen inhaltlich tragen. Daher die Frage an euch, was hat sich denn so getan bei der SV Ried? Neben der Namensänderung.
Namensänderung, Logoänderung.
Ja.
Und Stadionnamensänderung. Wie heißt das Stadion jetzt?
Ganz frisch BWT X Oberösterreich Arena, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Ist das dasselbe BWT wie beim LASK?
Ja, natürlich, aber BWT ist schon seit langem
ist das jetzt
dabei
rosa,
bei der SV Ried. Ja, natürlich. Kannst du dich nicht mal erinnern, Johannes Kreidel vor 7 Jahren mit dem BWT-Trikot? Oh,
ja. Vor 7 Jahren haben mich noch andere Sachen interessiert.
Aber egal. Na, hat sich einiges verändert am Transfermarkt, finde ich, aber waren wir gut unterwegs. Also es sind ein paar kreative Ansätze mit dabei gewesen.
Ja, einiges verändert. Ich finde, dass sie eigentlich verhältnismäßig das eigentlich ganz gut gemacht haben, weil sie am Großteil des Aufstiegskaders weiterhin vertrauen und sich punktuell verstärkt haben, beziehungsweise meinen Wald haben sie einen wirklich schmerzhaften Abgang gehabt. Fabian Wohlmuth zum WRC gewechselt. Mhm. Irgendwo liegen jetzt ein Haufen Pellets herum in Ried, das wissen wir auch.
Ja.
Aber sie haben sich sonst punktuell verstärkt. Was mir beim Ried-Kader auffällt, ist, dass sie recht wenige Spieler haben, die ernsthafte Bundesliga-Erfahrung gesammelt haben. Also sie haben so einen groben Stamm mit Andi Leitner, mit Michael Solbauer, mit Martin Rasner. Wuschi Wernitznik hat mehr Bundesliga-Erfahrung als die ganze Bundesliga sonst. Aber dementsprechend haben sie ein bisschen Erfahrung dazugeholt. Eben mit Wuschi Wernitznik, mit Jonathan Scherzer, wo man gespannt sein darf, wie der nach der, nennen wir es einmal, Seuchensaison wieder zurückkommt. Yusuf Maat, spannende Personalie aus Südafrika gekommen, von den Kaizer Chiefs, südafrikanischer Teamspieler, der so im Zentrum auch ein bisschen für Erfahrung sorgen soll.
Auch ein interessantes Erscheinungsbild. Ich meine, er ist gleich groß wie ich, aber er hat 2 Silberzähne.
Und er hat 90.000 Follower auf Instagram, bin ich drauf gekommen, und die SV Ried hat 19,8. Also das ist auf jeden Fall auch einmal ein schönes Ausrufezeichen.
Ja, absolut.
Wahrscheinlich ist jetzt die SV Ried in Südafrika sehr bekannt.
Ich meine, er kommt ja wirklich als Leistungsträger aus Südafrika. Also er war ja Kapitän von den Kaizer Chiefs, und wenn man bedenkt, was das für ein Riesenverein in Südafrika ist, wo zu den Derbys, keine Ahnung, 50, 60, 70.000 Leute kommen, dann ist es natürlich schon auch ein bisschen ein Tapetenwechsel für Yusuf Maat.
Also allein für die Zahlenfanatiker, Yusuf Maat ist sogar der wertvollste Spieler gerade im Kader der SV Ried. Aber ich glaube, er fühlt sich ganz wohl. Ich war jetzt vorher auch auf seinem Instagram-Account und es gibt viele Bilder, die ihn zeigen in Ried unterwegs auf den Straßen, und er wirkt sehr happy. Sollte er auch, wenn er so viele Follower hat vielleicht.
Ja, absolut. Absolut. Der Auftrag war ja auch sehr leiwand mit dem 5:0-Sieg gegen Pandorf. Zweimal Marc Grosse, zweimal Boguo und einmal Michael Solbauer. Da ist ja die erste große Frage, wer ist eigentlich Joris Boguo? 17-jähriger Youngster, Shootingstar vielleicht auch in dieser Saison von den jungen Wikingern. Ja, es ist jetzt einmal ein Cup-Spiel, aber trotzdem finde ich es immer cool, wie einfach die SV Ried in den letzten Jahren es immer wieder geschafft hat, auch junge Spieler dann in die Kampfmannschaft zu integrieren und dann gewinnbringend auch zu verkaufen. Das hat man ja in der letzten Saison sehr gut gesehen, auch als Liga-2-Verein, dass man da Kohle auch gemacht hat mit diesen Transferaktien. Aber das, was du schon gesagt hast, ich glaube, man hält sehr viel an den Aufstiegshelden auch fest. Ich glaube, das Grundgerüst da in der Defensive steht einfach mit Andi Leitner und mit der Dreierabwehrkette.
Ja, da hat sich ja nichts geändert. Es ist mit Dominik Kienbauer noch ein zusätzlicher Innenverteidiger gekommen, den sie eh brauchen. Mhm. Weil aktuell haben sie 4 Innenverteidiger für eine Dreierkette. Das ist eh recht knapp bemessen. Bin ein bisschen gespannt, wie es auf den Wingback-Positionen ausschauen wird, weil auch da ist jetzt die Kadertiefe insgesamt in der Defensive überschaubar. Und ja, offensiv sind 3 neue Stürmer gleich einmal gekommen mit Kingston Mutandwa, der aus Cagliari gekommen ist, aber ja, so gut wie gar keine Serie A-Erfahrung hat. Peter Kiedl von Sturm 2 und Ekain Atskune von Athletic Bilbao. Dummer, außer bei Peter Kiedl, ein bisschen schwer, sich jetzt einmal aktuell einzuschätzen,
ja, gespannt, ja.
Wer die Tore schießt und wer da die Nase vorne hat. Aber ich meine, gerade Ante Bajic bei Marc Grosse bin ich sehr gespannt, wie sich der in der Bundesliga tut.
Gut, schon sehr.
Ich sage, der wird sich gut tun in Liga 1. Liga 2 hat er ja ordentlich schon gezeigt, was er drauf hat. Aber ja, also den Stürmern Porto tue ich mir auch ziemlich schwer, da was dazu zu sagen. Nur bei Atskune noch das spannende Fakt einfach, dass die SV Rieder eine Kaufoption oder Kaufpflicht hat von 1 Euro. Klingt nach einem nicen Deal. Aber ich glaube sogar, dass Bilbao dann eine Rückkaufoption auch hat.
Genau.
Das heißt, wenn er die Bundesliga zerschießen sollte, dann gibt es einen satten Gewinn von vielleicht 1 Euro oder mehr.
Ja, aber ganz ehrlich, wie geht dann sowas über die Bühne? Überweist man dann wirklich 1 Euro von
einem Athletic Bilbao? Das ist keine Ratenzahlung für einen.
Nee. Ja, aber ist es nicht irgendwie total strange? Mir würde das wirklich interessieren, wie sie es dann machen. Gibt es da wirklich eine Überweisung oder gehst du einfach noch, fliegst nach Bilbao, übergibst irgendwie ganz
symbolisch
den 1 Euro?
In 1 Cent Stück.
Ja.
Die Frage ist, was könnte die SV Ried hinschicken nach Bilbao? Also weil der WRC hat ja Pellets geschickt,
was schickt
die SV Ried?
Ja, wenig, glaube ich. Aber vielleicht so ein Achtel von einer Leberkassemmel könnte man irgendwie dorthin schicken. Das wird vielleicht auch ein Achtel, es wird eine Leberkassemmel 8 Euro kosten.
Das ist ein dicker Ziegel dann. Ja.
Nein, aber auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde wirklich gut, dass diese Abwehrkette bleibt. Da bin ich schon sehr gespannt auf Oliver Steurer, Niki Havener und Michi Solbauer. Ich meine, dass Michi Solbauer viel Bundesliga-Erfahrung hat, das wissen wir. Aber wie sie halt auch die anderen zwei da auf diesem Bundesliga-Level dann auch schlagen. Aber unterm Strich sehr positive Predictions, auch der Answer-Konferenz. Wie haben wir das eigentlich gemacht? Wir kommen jetzt bei jedem Verein nämlich auch zu einer Endplatzierung der Answer-Konferenz. Wie ergibt sich diese Endplatzierung?
Indem Alex Uhl, Sebastian Steiner plus wir drei hier vor der Kamera jeweils unsere Endtabelle getippt haben und wir haben es dann zusammengerechnet und entsprechend gibt es eine Endplatzierung.
Ich habe gerade positiv gesagt. Aber es ist zumindest kein Abstieg. Also sie schaffen den Klassenerhalt. Die SV Ried landet laut der Answer-Konferenz auf Rang 11. Wir reisen weiter von Oberösterreich nach Vorarlberg. Und da zeigt sich auch der SC Altach im neuen Design. Neues Logo, im Grunde altes Logo. Was sagt ihr zum neuen Auftritt der Altacher?
Spannend, vor allem ich, der jetzt da Bundesliga so auch seit knapp 20 Jahren verfolgt. Für mich war das immer Cashpoint Alltag, jetzt fällt das halt eben weg. Das Logo, ja, gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen, sehr schlicht. Aber
back to basic.
Ich finde es grundsätzlich eher positiv. Also ich habe da nichts Gegensätzliches zu sagen. Getreu dem Motto, zurück zum Ursprung, startet Alltag jetzt halt eben neu durch. Zurück zum Ursprung habe ich einmal an Hofer denken müssen, weil das ist ja genauso ihre Linie.
Ja.
Und mehr habe ich dazu dann noch nicht zu sagen gehabt.
In Alltag wird ja jeden Sommer irgendwie gefühlt die Philosophie gewechselt.
So auch in diesem Sommer.
Diesmal nur die CI, aber die sportliche Philosophie ist gleich geblieben.
Was glaubst du, dass die sportliche Philosophie gleich geblieben ist? Ich meine, es hat ja auch beim Personal einige Rochaden gegeben nach dem Rücktritt von Roli Kirchler.
Ja, also es gibt mit Philipp Netzer einen neuen Sportdirektor und mit Erik Urier einen neuen Sportkoordinator. Philipp Netzer, Club-Ikone, kann man fast sagen. Aber es ist nach wie vor Fabio Ingolitsch am Trainerstuhl und das ist für Altacher Verhältnisse schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und ich denke, wir haben ja letzte Saison eh oft darüber gesprochen, dass der spielerische Ansatz, den Fabio Ingolitsch gefunden hat, gesucht hat und manchmal gefunden hat, für einen Abstiegskandidaten sehr mutig war. Und wenn es ihm tatsächlich gelungen ist, das weiterzuentwickeln in dieser Saison, könnte Alltag spannend werden. bin mir angesichts des Personals, das zur Verfügung steht, aber nicht ganz so sicher.
Das ist es, ja. Ich meine, man muss ja schon sagen, beim Trainerteam hat sich trotzdem auch ein bisschen was geändert. Es ist ein neues Trainerteam rund um Fabio Ingolitsch hatten wir installiert mit Sebastian Brandner als Torwarttrainer und Maxi Matten, der für die Video- und Spielanalyse zuständig sein wird. Aber ich stelle mir heute halt bei Alltag immer wieder die Frage, und das haben wir schon in den letzten Monaten immer die Frage gestellt, wer soll da eigentlich die Tore schießen? Das ist seit dem Balotelli-Abgang gibt es einfach keinen Spieler, der für Tore sorgt bei Alltag.
Ist wahrscheinlich Marlon Mustafa. Also er hat immerhin ja im Cup jetzt auch doppelt genetzt gegen Hirschwang in der ersten Runde. Wird höchstwahrscheinlich, glaube ich, einmal die Last tragen auf den Schultern, dass er die Tore richten muss. Ansonsten haben sie nicht wirklich namhafte Neuzugänge in der Offensive, halt auch so noch Patrick Greil, aber als offensiver Mittelfeldspieler wird er nicht einzig allein für die Tore verantwortlich sein. Ne?
Ich meine, sie haben mit Lukas Rodriguez, wenn im Kader, der zumindest schon mal gezeigt hat in der Bundesliga, dass er einigermaßen regelmäßig treffen kann.
Ja, aber nicht im Alltag-Trikot. Ist
also auch schon wieder Zeitl her. Ja, ich sehe es auch so. Also das Prunkstück des Kaders, sofern man es als Prunkstück bezeichnen kann, ist sicher die Defensive. Da sind sie auch in der Breite gut aufgestellt. Wenn es dann weiter vorgeht, ja, Patrick Greil, mal schauen, wie gut er drauf ist, wird sich mit Alex Gorgon wahrscheinlich um den Platz auf der Zehnerposition matchen. Und sonst bei ein paar Spielern, weiß ich nicht, ob die noch den Entwicklungsschritt machen werden, der eigentlich schon überfällig ist. Luca Kronberger ist ein Beispiel für mich.
Ja. Das ewige Talent von Sturm Graz hat es auch in Liga 2 ein paar Mal probiert, so wirklich durchgesetzt hat er sich noch nicht. Interessante Personale, die man dazu bekommen hat. Jan Massombo, 25-jähriger Franzose, zentrales Mittelfeld, kommt von Clermont, war in der Vorsaison an Biel ausgeliehen und dort knapp den Aufstieg in die zweite Liga verpasst und dennoch für Furore gesorgt, nämlich im Schweizer Cup. Da sind sie als Drittligist ins Finale eingezogen. Dort gegen Basel mit 1:4. Verloren. Habe ich da vorstehen. Ich würde nur so tun, als hätte ich das jetzt alles in meinem Kopf abgespeichert. Aber es ist einfach schwer, wirklich zu sagen, bei Patrick Greil weißt du nicht, was du bekommst, weil den kennt man aus Liga 2 und aus seiner Zeit bei Rapid natürlich auch in der Bundesliga, aber bei den anderen tue ich mir echt schwer und dementsprechend düster schaut auch die Answer Conference Prediction für den SC Alltag aus, denn wir sagen, das wird in der Saison nichts. Alltag steigt ab, Position 12. Wir machen weiter mit dem GRK. Der liebe Kollege Jonas Bamperl hat in der Saisonvorschau angeteased, den GRK mit das verflixte zweite Jahr. Wird es das für die Rotjacken? Wenn man sich das Cup-Ergebnis angeschaut hat, dann ja.
War schon mal kein guter Start in der Saison, würde ich jetzt aber auch nicht überbewerten. Aber das Problem des GRK in der Vorsaison war, dass sie sich oftmals selbst geschlagen haben, vor allem in der Defensive. Und die ist Stand jetzt nicht verstärkt worden.
Ja, stimmt. Man hat mit Miloš Jovičić, mit Benny Rosenberger, mit Marko Kantschnik, der jetzt auch zu Austria Klagenfurt gewechselt ist, Spieler ziehen lassen. Man war jetzt auch nicht die große Rolle mehr gespielt haben, also Marko Kantschnik in der Vorsaison. Dennoch hat sie über weite Strecken des letzten Jahres gut funktioniert. Es ist dann einfach nie wirklich in ein gutes Ergebnis umgemünzt worden. Dann hinten raus, ja, dann sind es wirklich auch zum Teil auch schlecht geworden und dann hat es ja die Trainerrochade gegeben, dann nochmal die Trainerrochade und dementsprechend finde ich eigentlich die Neuzugänge, die man bisher präsentiert hat, eigentlich sehr gut.
Offensiv. Ja, finde ich schon. Also mit Alex Hofleitner und Ramiz Harakhati auf jeden Fall die besten Spieler, die es letzte Saison gegeben hat, Offensive betreffend in Liga 2. Finde ich persönlich wirklich sehr starke Moves, das sind auch geglückt sind. Ich finde auch einen Tobias Koch aus Klagenfurt fürs Mittelfeldzentrum auch grundsolide, kannst du schon bringen. Aber Sorgenfalten habe ich halt wirklich bei der Verteidigung, weil mit Ludwig Vra, der mir persönlich nichts sagt, von Brøndby, ist auch ein sehr, sehr junger Innenverteidiger, der natürlich nicht allzu viel Erfahrung auch mitbringt. Also ich glaube, für den GRK wäre es ganz wichtig, wenn sie sich in der Defensive noch verstärken.
Also ich finde auch von den Namen her, die Neuzugänge machen schon Sinn. Andererseits muss man sagen, es sind eigentlich ausschließlich Zweitliga-Kicker. zum GAK gekommen, plus ein Däne, der de facto so gut wie gar keine Profi-Erfahrung gesammelt hat bis jetzt. Wichtige, und das ist eigentlich keine neue Verpflichtung, sondern Wiederverpflichtung, Dio Chipot.
Ja.
Glaube ich, dass der in der Saison wichtig sein kann. Und Jakob Mayhofer steht wieder im Tor.
Ja, man, du hast natürlich mit Flo Wiegelein gehabt, der wirklich überperformt hat in den letzten Monaten. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass er Jakob Mayhofer ein Goalie mit auf Bundesliga-Level ist. Also ich glaube nicht, dass das der ganz, dass einer das nicht so wehtun wird, dieser Abgang.
Kurzer Side-Fact, Wiegele hat sogar jetzt sein Debüt gegeben für Pilsen, jedenfalls in der Saison eingewechselt worden, weil sich da ein Goalie verletzt hat. Also hat sogar seine ersten Minuten sogar sammeln dürfen schon für Pilsen.
Es ist natürlich auch die erste Saison jetzt noch Marco Berchtold, neuer Kapitän mit Daniel Materna, der jetzt das Team auch anführt bei den Rotjacken. Von dem her, ich glaube, man hat richtig gute Typen da mit dabei beim GRK. Jetzt ist halt die Frage, wie kommst du in die Saison rein? Jetzt war das immer gleich ein Bauchfleck im Cup, aber im Grunde, ja, es sind zwar schöne Spiele für ein GRK vielleicht gewesen, wenn es dann nochmal ein paar interessantere Gegner bekommen hättest in den kommenden Runden, aber der Klassenhalt, das muss das große Ziel.
Interessanter als die Bundesliga-Vereine, gegen die sowieso spielen.
Ja, natürlich. Ja. Dass du halt nochmal gegen Sturm spielst, also dass du einfach Minimum 3 Derbys hast.
Okay.
Ja. Mhm. Aber nein, ich bin gespannt. Ich glaube, dass die Neuzugänge echt nicht schlecht sind. Die Frage ist halt wirklich, wen stellst du da vorne eigentlich auf? Weil du hast einfach offensiv wirklich eine richtig geile Auswahl mit Materna, mit Alex Hofleitner, Dio Chipot, dann hast du dahinter Lichtenberger, Ramisara KT. Also ich glaube, dass da für einen Feldhofer einfach Schwierigkeiten hat, da die anderen Spieler, die halt nicht ran dürfen, bei Laune zu halten.
Wollte ich auch gerade sagen, ja. Gerade so im Mittelfeld auch mit Fofana, Koch, wo spielt Murat Schatin?
Ja,
Lichtenberger, Chetiniano sind auch zwei, die sicher Anspruch haben, Stammspieler zu sein. Also, aber ja, soll ihnen Schlimmeres passieren, als die Qual der Wahl zu haben da vorne. Weil hinten haben sie es eh nicht derzeit.
Wir haben. Für das, dass wir jetzt eigentlich sehr negativ da geurteilt haben über den GRK, die Rotjacken aber sehr hoch angesiedelt bei der ANSA-Konferenz.
Es kommen ja noch Innenverteidiger.
Prediction, es kommen noch Innenverteidiger.
Ja,
stand jetzt nur Info, wir nehmen auf um 12.55 Uhr am Dienstag, vielleicht tut sich aber jetzt im Laufe des Tages, beziehungsweise auch morgen in der Früh. Daher schauen wir mal, aber ich glaube, es schaut nicht so schlecht aus, zumindest ANSA-Konferenz Prediction besagt, der GRK kommt auf Platz 7. Wir haben uns schon bei Alltag gefragt, wer soll eigentlich die Tore schießen? Du hast jetzt ja gerade in einer kurzen Vorbesprechung dieselbe Frage für die WSG Tirol gestellt. Aber es gibt ja eine neue Nummer 9 bei den Kristallkickern.
Ademola oder Adebomi. Der hat aber noch keine Spielberechtigung.
Aber
spannende Personal. Er ist von Crystal Palace gekommen, hat im Nachwuchsfußball, also Premier League 2, doch viel getroffen eigentlich.
Also schon im Nachwuchsbereich 40 Tore in 69 Spielen.
Ja.
Im Nachwuchsbereich waren es alle einmal gut.
Ja.
Meistens.
Was ist das für Aussage?
Naja, das ist schon ein Riesenunterschied.
Du musst im Nachwuchsbereich gut gewesen sein, du schaffst das nicht im Profi.
Nein,
das
ist ja klar. Ja. Okay.
Kannst du sind Äpfel und Birnen.
Aber er ist natürlich nicht der einzige Offensivakteur, den man geholt hat, nämlich auch Thomas Sabitzer kehrt zur WSG Tirol zurück. Vielleicht passt das einfach gut zusammen. WSG und Thomas Sabitzer.
Jetzt bleiben wir beim Ola.
Ja, Entschuldigung, bleiben wir beim Ola.
Der Kollege hat nämlich im Profifußball ein einziges Tor bislang geschossen. Also da schaut es wieder weniger hoch.
Ja, aber auch kaum Spiele, oder?
Naja, 14 Spiele, ein Tor. Wurscht, egal, aber er könnte auf jeden Fall ein Glücksgriff sein für die WSG.
Ich versuche jetzt immer einen Vergleich. Ein Spieler, der in der Vergangenheit nicht getroffen hat und dann komplett explodiert ist in seiner ersten Profisaison. Mir fällt ad hoc aber nichts ein.
Robert Beric, Sturm zu Rapid.
Na ja gut, aber der hat ja bei Sturm auch schon funktioniert. Der hat auch seine 10 Tore geschossen.
Aber nicht so wie bei Rapid.
Ja, nein, das schon, aber trotzdem.
Wurscht, WSG Tirol.
Ja, WSG Tirol. Defensiv Benjamin Böckler kommen für die linke Seite. Mhm. Und einen neuen Innenverteidiger, Marco Boras aus Kroatien.
Noch ein Hühner.
Ja, sie sind groß aufgestellt zumindest.
Ja.
Mittelfeld Müller ist blieben, der Ferner ist blieben. Moritz Wels ist ausgeliehen worden von der Austria, also es sollte insgesamt, glaube ich, von der Kreativität her ganz gut passen. Es sind Kicker, die sie da drinnen haben. Aber es ist halt schon sehr, sehr dünn, der Kader. Das.
Aber also, sie haben ja weiter die Doppelbelastung, weil sie im Cup ja weiter gekommen sind. Also von dem her, ja, 4-0 Sieg gegen Dreiskirchen. War schon mal ein positiver Start in die neue Saison. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber schau, es ist so ein bisschen so ähnlich wie bei Alltag. Einerseits, wer schießt die Tore und andererseits ist der Spielstil erkennbar, den Philipp Semlitsch im letzten Jahr implementiert hat. Und dass die WSGA in der Vorsaison etwas, sie haben ja nicht unbedingt wie Abstiegskandidat gespielt, ähnlich wie Alltag.
Richtig.
Aber sie waren beide halt im Abstiegskampf.
Was man schon positiv noch erwähnen muss bei der WSG, sie arbeiten an einer Identität. Es sind sehr viele junge Tiroler, die in dem Kader stehen. Es wird leider nur trotzdem weiterhin sehr wenige Menschen interessieren.
Das ist es, aber auch da arbeitet man ja auch an einer Identität, denn Stadion in Wattens wieder ein Thema. Entscheidung bis Ende des Jahres soll es geben. Hat geheißen von Julian Heiß, Clubgeschäftsführer Wirtschaft. Ziel ist nicht ein Schmuckkästchen, sondern bundesligatauglich zu werden. Und dafür müsste man 4-5 Millionen Euro in die Hand nehmen. Zumindest ist so der Kostenwunsch aus WSG-Perspektive.
Das ist der Transfererlös, den Ademola oder Adebombi einspielt im Sommer.
Ja, vielleicht, aber schau, ich glaube, das ist der einzige Step, wo ich wirklich dann die WSG Zukunft attestieren würde in der Bundesliga, dass du halt wieder zurückgehst nach Wattens und dort was aufbaust. Wir haben gesehen jetzt beim Cup-Spiel Rapid gegen Wacker, was möglich wäre in diesem Tivoli. Es war wirklich grandios, die Stimmung, die da die Wacker-Fans abgeliefert haben. Aber das wird bei der WSG halt nie passieren, am Innsbrucker Tivoli.
In Innsbruck sicher nicht.
Ja. Und dementsprechend wäre halt ein Wechsel sehr, sehr wichtig. Sie starten auf jeden Fall gleich mal zu Hause gegen Haberg und danach geht es gegen den LASK GRK und Sturm Graz. Also man darf gespannt sein. Die ANSA-Konferenz Prediction besagt auf jeden Fall, die WSG landet am Ende der Saison auf Platz 10. Wir reisen weiter vom Westen in den Osten zur TSV Hartberg, die auch sehr erfolgreich in die Pflichtspielsaison gestartet sind mit einem 5-2 Sieg gegen den SV Lichtleil-Lafnitz im Oststeirer Derby. Yeah.
Juhu.
Ja? Ne, da hat man zumindest schon mal gezeigt, dass man Tore schießen kann.
Aber es ist inzwischen ein großer Klasseunterschied zwischen Hartberg und Lafnitz.
Muss ja, man schon.
Also ein großer Spielklasseunterschied.
Vor allem auch bei Lafnitz wahrscheinlich auch ganz, ganz großer Kader und Bruch nach dem Abstieg natürlich auch noch. Ne? Aber ja, gut gelöst auf jeden Fall von Hartberg. Ist ja doch auch nicht die einfachste Aufgabe, einen Donis Afdi-Chai zu ersetzen. Ich meine, dass der zum WRC gegangen ist, hat der Elf vom Manni Schmidt sicher wehgetan. Dafür gibt es halt auch von den Neuzugängen her in der Offensive meiner Meinung nach halt echt auch noch Aufholbedarf.
Wer funktioniert besser? Afdi ohne Hartberg oder Hartberg ohne Afdi?
Ich sage Afdi ohne Hartberg.
Ja. Ich glaube, dass Afdi am WRC, das ist ein Perfect Match ist.
Ein bisschen vorweggenommen schon, aber der hat doppelt getroffen im Cup sogar schon für den WRC in der ersten Runde. Also
dem, ich glaube, dass es richtig gut funktionieren wird.
Aber bleiben wir bei Hartberg.
Bleiben wir bei Hartberg.
Ja, es ist auf jeden Fall, Dominik Bockhoff wird noch heutzutage mehr Verantwortung übernehmen müssen, was die Kreativität da in der Offensive angeht. Und Patrick Milic sollte zumindest weiterhin so gut treffen wie in der Vorsaison. Und Elias Havel sollte den nächsten Entwicklungsschritt machen. Er ist ja vom LASK ausgeliehen worden.
Ja, und Tom Ritzi Hülsmann sollte Raphael Salinger 1-1 ersetzen.
Sollte so gut spielen wie in St. Pölten. Ja. Und immerhin gibt es mit Amar Hellertz noch einen zweiten, der auch schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat. Also sie haben ja zwei bekannte Torhüter geholt zumindest.
Ja, wir checken, warum, was haben die da im Tor vor? Also mit Luka Maric, Hülsmann, Amar Hellertz, Elias Scherf und Harald Postl.
Es geht ja zumindest noch einer. Also
ja, es muss einer gehen.
Oder Scherf werden definitiv noch gehen. Ja. Aber in Summe, ich gehe davon aus, dass sie noch was tun werden.
Ja.
Weil der Kader ist zu dünn für die Ansprüche, die Hartberg auch inzwischen hat. Und da sind schon sehr viele Fragezeichen dabei. Also Paul Kompusch mit Kreuzbandriss out. Lukas Spendelhofer als neuer Innenverteidiger geholt. Ich weiß nicht, wer von uns Lukas Spendelhofer in den letzten 5 Jahren kicken gesehen hat. Ich nicht.
Ja, nicht, aber seine Stationen waren ja schon sehr, sehr interessanter.
was, Israel war dabei, Italien war dabei, und Polen war jetzt auch dabei, gell? Ja. Welcome back nach 5 Jahren, also finde ich schon sehr schön. Aber schauen wir mal, wie er sich tut nach so langer Zeit wieder in der Bundesliga.
Sie haben ja nicht nur Raphael Salinger und Toni Saftier verloren, sondern auch Manuel Pfeiffer. Da, finde ich, hat man aber gut reagiert und Dominik Winze geholt, ausgeliehen von Rapid. Der hat verlängert bei den Hütteldorfern und soll jetzt eben Spielpraxis sammeln in Hartberg. Der hat mir letzte Saison in Liga 2 schon sehr gut gefallen, ist einer mit viel Offensivdrang.
Ja, und mit der Rapid-Line haben sie in Hartberg ja gute Erfahrungen gemacht.
So ist es. Also von dem her, ich bin schon sehr gespannt. Auch da das Stadion-Thema sehr präsent, weil die erste und zweite Runde, glaube ich, in der Südstadt über die Bühne gehen muss. Also mindestens einmal die erste Runde gegen Red Bull Salzburg.
Die ersten zwei Runden auf jeden Fall. Salzburg und Rapid spielen sie definitiv in der Südstadt. Die Bundesliga war so nett, auch mit Zustimmung der anderen Vereine, dass er dann das vierte Heimspiel erst am 1.11. über die Bühne geht. Das heißt, Hartberg spielt sehr, sehr viel auswärts, plus auswärts in der Südstadt.
Also da bin ich ja auf den Zuschauerzuspruch danach in der Südstadt gespannt.
Ja, Rapid wird funktionieren.
Also spielen
sie gegen... Sie haben Salzburg, Rapid und WRC sind die.
Okay, das wird vielleicht sogar die beste Partie der Saison werden von Hartberg, wenn Rapid kommt. Ja, okay, das ist ja geil. Ja.
Aber ich finde es ganz witzig, dass sie jetzt nicht vorher getestet haben in der Südstadt irgendwann, sondern sie fahren zum Salzburg-Spiel in der dritten Runde das erste Mal tatsächlich in die Südstadt und spielen dort zum ersten Mal.
Ja und?
Nein, nix. Ein bisschen ein Feeling, dass du weißt, was du hingehst, in welche Kabine und so weiter.
Ja, okay, das wird einer schon irgendwer sagen.
Mit der Wohlstehen, Heim, Gäste.
Nein, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber nein, also die große Frage bleibt ja halt trotzdem, wer ersetzt Toni Saftier? Da bin ich schon sehr gespannt und da bin ich halt, da wird Hartberg, wie du gesagt hast, da sicherlich auch noch nachlegen müssen. Die Answer-Conference Prediction besagt auf jeden Fall, dass Hartberg noch einige To-Dos hat, aber dass es am Ende wieder der Klassenhalt wird. Bei uns landet Hartberg auf Platz
9.
Vieles Neue beim LASK. Trainer João Sacramento, Sportdirektor Dino Buric, die neue Nummer 1 Lukas Jungwirth, ein neuer Kapitän Sascha Horvath, aber mit der alten LASK-DNA zurück zu alter Stärke, Patrick?
Weiß nicht, alte LASK-DNA hat ja die letzten 1-2 Jahre auch nicht so gut funktioniert.
Ja, aber die Frage ist ja, was ist die LASK-DNA? Ist die LASK-DNA die Oliver Glasner-DNA, die er damals
die erfolgreiche, halt eben, die erfolgreiche Zeit von, die auch schon einige Jahre jetzt eben her ist. Aber ja, ich persönlich finde den João Sacramento einen spannenden Trainer. Also ich meine, er hat ja auch von den Besten der Besten gelernt. Ich glaube, das weiß mittlerweile eh schon jeder.
Das sag's. Bei wem hat er, wo war er Co-Trainer?
Mourinho und anderem, ja. Hast du das nicht gewusst? Der hat sogar mit Tottenham gegen LASK gespielt und hat geschwärmt.
Ja, verstehe schon.
Jedenfalls halt, ich ein bisschen den Kader auch verschlankt, um es schöner auszusprechen.
Na gut, aber der war so aufgebläht. Unfassbar gewesen, wenn man da schaut, wie viele Abgänge der haben und trotzdem ist der Kader noch riesig.
Das ist richtig. Ja. Ich glaube, den einzigen Abgang, auf den sie gern vielleicht auch verzichtet hätten, wäre Laval. Auch wenn es ein schönes Körbergeld gibt, aber war ja doch Identifikationsfigur und auch ein guter Keeper. Ist einfach so. Ja, ich glaube, der Abgang von Robert Schule war vielleicht auch ein bisschen notwendig. Der doch immer wieder wo geknistert, dass er auch nicht der einfachste Charakter halt irgendwie im Kader war. Aber ja, ich meine, dass der LASK-Kader noch weiterhin ausgedünnt gehört. Gibt schon noch den einen oder anderen. Aber ja, ich bin grundsätzlich, ich meine, ich habe den LASK jetzt gesehen in der ersten Runde auch gegen einen Sportclub und es war ein grundsolides Auftreten. Also das muss man schon sagen und ich bin auch davon überzeugt, dass es unter Sacramento besser laufen wird beim LASK.
Wenn es beim LASK eine Konstante gibt, eigentlich seit sie in der Bundesliga sind, dann dass sie auf junge österreichische Goalies setzen. Alex Schlager, dann Tobias Laval, jetzt Lukas Jungwirth.
Aber das ist zu früh für Lukas Jungwirth.
Nein, glaube ich nicht.
Ich glaube nämlich auch nicht.
Lukas Jungwirth hat das in der Vorsaison auch im LASK-Dress, aber nicht nur im LASK-Dress, schon sehr gut gemacht.
Ich sehe es nämlich auch. Also ich glaube, man muss dann einfach einen jungen Torhüter einfach mal eine Chance geben, um sie zu zeigen. Und dann kann sie daraus auch eine stärkere Persönlichkeit und eine Sicherheit entwickeln. Und dementsprechend ist dieser Move, glaube ich, auch ganz gut, dass man da jetzt dann nicht wieder einen anderen Torhüter holt und so Lukas Jungwirth zu challengen, sondern dass man ihm einfach einmal die Chance gibt, auch sich über einen langen Zeitraum zu beweisen. Und finde ich sehr cool. Ich finde auch generell die Kaderumgestaltung finde ich sehr interessant. Da hat ja Dino Buric einiges zu tun gehabt.
Ja, es ist in Summe ein Kader, den du brauchst, um die alte LASK-DNA wieder zu beleben. Ja. Du brauchst halt junge, hungrige Spieler, die bereit sind, am Feld wirklich zu arbeiten. Und ja, wenn man sich den Kader so anschaut, ich denke schon, dass ihnen das gelungen ist. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist, wo sind die Zeiten hin, wo der LASK mindestens 12 Innenverteidiger gehabt hat?
Ja, das haben wir nämlich auch doch. Jetzt haben sie Schwierigkeiten da, oder? Wir
spielen Andrade und ja? und Kevin Sissé. Und Kevin Sissé ist ja nach der Saison dann fix in der Premier League für sehr schönes Geld.
5 Millionen. Ich meine, 5 Millionen. Eigentlich ein Wahnsinn, was der LASK in diesem Sommer eingenommen haben. 3,2 für Tobias Laval und 5 Millionen für diesen Vorvertrag.
Das heißt, wir werden Jérôme Boateng vielleicht das ein oder andere Mal noch in der Bundesliga sehen. Hätte nicht mehr zu glauben gewagt.
Der war auf meiner Streichliste eigentlich. Ja. Aber die hat mehrere Gründe wahrscheinlich.
Ja, also von dem her, ja, vielleicht tut sich an, aber das kann ja auch sein. Neuzugänge?
Bisschen schwierig, weil es halt oftmals Namen sind, von denen du noch nie wirklich was gehört hast. Ich meine, ich finde es gut, dass sie ihn Danek jetzt halt eben weiter bei sich behalten konnten, denn der hat mir im LASK-Frühjahr ganz gut gefallen.
Richtig gut,
ja. Aber ansonsten, defensives Mittelfeld, Smakaj, ist aus Kroatien kommen, kann ich wenig dazu sagen. Oder auch Kasper Jørgensen, Außenverteidiger der Däne.
Kasper Jørgensen dürfte ein bisschen Rasmus Christensen-Typ sein.
Nur weil er ausschaut.
Nein, von der Mentalität her.
Also. Von der Mentalität nicht. Dänischer Außenverteidiger.
Der ist ein Däne, das ist kaum mehr Rasmus Christensen.
Aber wieso schaut er wieder Christensen aus?
Schaut er so aus? Ich glaube nämlich schon. Ich bin natürlich auch ein bisschen. Nein, er schaut gar nicht so aus. Was? Zeig ein Foto her.
Nein.
1:1. Rasmus Christensen 2.0. Den nehmen wir generell nur mehr Rasmus in dieser Saison.
Und eigentlich haben sie ja noch einen Neuzugang. Moses Uso ist wieder fit.
Ja,
und wenn der wieder so gut ist, wie er davor war.
Ja, also von dem her schaut es vielleicht gar nicht so schlecht aus für den LASK-Auftakt am Freitag bereits gegen Sturm Graz.
Was bleibt, Entschuldigung, ganz kurz noch, ist dieses Thema zwischen aktiver Fanszene und Vereinsführung schwelt nach wie vor. Mhm. Also die aktive Fanszene hat jetzt wieder angekündigt, weil diverse Gespräche in letzter Zeit offenbar wieder mal schiefgegangen sind, dass es vorerst keinen organisierten Support geben wird.
Ja, okay. Aber das ist ja nichts Neues. Mittlerweile. Das ist die alte LASK-DNA. Die LASK-DNA, die wir schon mittlerweile kennen. Aber nein, also ich glaube, der Weg, der ist jetzt gar nicht so schlecht. Die Answer-Conference-Prediction für die Endplatzierung des LASK besagt, dass die Linzer raufkatapultiert werden von der UPO ins OPO und wir geben dem LASK Rang 6. Blau-Weiß Linz startet in eine neue Ära nach dem Abgang von Gerald Scheiblena, übernimmt nun also Mitja Möritz und es freut mich wirklich, dass ein weiterer Liga 2 Trainerexport es geschafft hat, in der Bundesliga zu landen.
Hochverdient nach der Arbeit, die er jahrelang beim FAC geleistet hat. Es ist ihm und Blau-Weiß Linz zu wünschen, dass sie auch weiterhin einen Trainer so konstant arbeiten lassen.
Er hat sich beim Bundesliga Media Day letzte Woche sichtlich gefreut, dass er jetzt eine Kategorie weiter oben erscheinen darf und nicht mehr bei Liga 2. Bei allem Respekt natürlich, das hat er auch gesagt. Ich habe ihn eh gefragt, warum er da ist. Eigentlich muss er erst morgen kommen, weil er jetzt 4 Jahre in Folge bei Liga 2 Media Day war. Aber nein, schön für ihn und war auch jetzt allerhöchste Eisenbahn eigentlich schon. Wir haben ja immer wieder auch geredet, wer von Liga 2 soll es einmal raufschaffen. Und da war mit der Möritz auf jeden Fall immer einer der Kandidaten. Und jetzt hat er sich's verdient und bin da auch zuversichtlich, dass bei Blau-Weiß Linz das Werkel gut läuft.
Ich glaube auch, dass das gut passen kann.
Cup-Auftakt war gut. 3:0 gegen Dreibach hat man gewonnen, aber auch wenn es gut passen könnte, man hat sehr schmerzhafte Abgänge im Sommer gehabt mit Radek Wittek und Diabaté. Man beide nur ausgeliehen, aber trotzdem waren es schon auch in der Vorsaison 2 Leistungsträger.
Viktor Beyer, die neue Nummer 1, leihweise von Viktoria Pilsen gekommen, 20 Jahre. Er soll einen guten Eindruck gemacht haben in der Vorbereitung, aber so stark wie Radek Wittek ist.
Ja, gut, schau, es ist die gleiche Situation wie im Vorjahr. Wir haben ja nicht einschätzen können, wie stark Radek Wittek ist. Und der hat uns ja doch alle überzeugt und wir haben doch ins Team der Saison gewählt, oder? Radek Wittek,
Also, wir wissen auf jeden Fall, tschechische Goalies und Blau-Weiß Linz bislang funktioniert hat.
Ja. Wer Diabaté ersetzt, bin ich sehr gespannt. Das hat ja Oliver Wehling jetzt gute Chancen auf einen Startplatz im zentralen Mittelfeld. Die letzte Saison ist relativ wenig zum Spielen gekommen. Ich glaube, dass der schon gut funktionieren kann. Und ja, sonst Christopher Tschwetzko ist neu gekommen, auch für die zentrale Defensive, ist aber vorerst einmal verletzt und es hat sich in Summe ja nicht übermäßig viel getan. Muki Huskovic leihweise gekommen. Es ist halt in der Offensive, steht und fällt halt weiterhin alles mit Ronny Waldo gefühlt.
Du hast jetzt Jakob Nollmüller. Also den habe ich also gehört vom SV Lafnitz. Also ich finde, sie haben generell in der Offensive haben sie schon ein bisschen was getan mit eben Jakob Knollmüller. Alter, warum kann ich das nicht aussprechen? Jakob Knollmüller von Lafnitz, das ist eigentlich so der einzige Spieler, der in der Vorsaison wirklich auch bei den Lafnitzern so richtig abgeliefert hat und sie ins Rampenlicht geschossen hat. Ja, ich bin einfach gespannt, wie man das Ganze anlegen wird, weil Knoll, Müller, aber Huskovic können eben auch von den Seiten kommen, könnten theoretisch aber auch die Mittelstürmerposition von Ronivaldo ersetzen. Ich meine, das wird nicht passieren. Solange Ronivaldo spielen kann, solange wir da immer, glaube ich, von Beginn an gebracht werden. Man hat mit Nico Meier einen für die Rechtsaußenposition geholt vom FC Wil aus der zweiten Schweizer Liga und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das ist gefährliches Halbwissen, ob es da eigentlich schon irgendwie ein anderes Update gibt, aber Stefan Feiertag ist ja auch wieder retour.
Ja, aber spielt keine Rolle in dem
Spiel. Keine Rolle.
Glaube ich auch nicht. Okay. Deswegen, ich glaube nämlich auch, dass dann Huskovic und Knollmüller sich eher um den Backup-Stürmer fighten werden und dass halt eben über die Seiten, dass die Geuganger, auf den kannst du dich ja immer noch verlassen, eben mit Nico Meier. Ganz kurz, um in die Verteidigung zu kommen, unterschlagen haben wir auch, dass Elias Bakatukanda weiterhin vom 1. FC Köln ausgeliehen wird. Mhm. Finde ich auch einen richtig guten Move auch von Blau-Weiß Linz, denn immerhin ein halbes Jahr hat er jetzt schon reinschnuppern können ins Team und wird auf jeden Fall für die Innenverteidigung, die ja großteils eigentlich so geblieben ist wie in der Vorsaison, hinten für ein Bollwerk sorgen. Also da gehe ich davon aus.
Sie haben ein Problem, das irgendwie gefühlt fast alle Bundesliga-Vereine haben, nämlich dass sie auf den Wingbacks keine ernsthaften Alternativen zur ersten Wahl haben. Mhm. Also Anderson, der verlängert hat, war ein wichtiger Move, denke ich, und Simon Birkel, aber dahinter schaut es relativ düster aus. Da darf nicht viel passieren.
Oder also, gar nichts. Ja. Ich glaube auch, aber meinst du hier, dass sich jetzt der Kader verstärkt oder verschlechtert hat im Vergleich zur Vorsaison? Du hast eben mit Diabaté wirklich einen Schlüsselspieler verloren.
Also besser ist er nicht geworden.
Aber ja. Ich würde jetzt auch nicht sagen,
er ist jetzt auch nicht signifikant schlechter.
Genau, naja. Also minimalst, ja. Ich meine, wären gut beraten, vielleicht noch den einen oder anderen Spieler zu holen oder halt eben auch auszuleihen. Ja. Mhm. Gibt ja sicher genügend Spieler, vor allem auch bei den Bundesligisten, die vielleicht ein Regal weiter oben sind, die da sicher gute Leihspieler im Angebot hätten.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch in Richtung der Fans, und das versuchen sie ja eh, kommuniziert, dass dieser Ausflug ins obere Playoff jetzt ein Riesenerfolg war, aber nicht alltäglich sein wird.
Ja, ich glaub, also
das Ziel wird weiterhin der Klassenerhalt einmal sein.
Ja. Aber ich glaube, das weiß man auch als Blau-Weiß-Linz-Fan.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt die Erwartungshaltung ist, dass man wohl eh wieder in die Meistergruppe kommt.
Nein, aber die Erwartung, ich weiß nicht, ob die Erwartungshaltung ist, dass es vielleicht nach der Punkteteilung, dass man da sehr weit unten steht.
Ja.
Weißt du, wie es ist, ne? Du schaffst das nicht oben rein, dann werden die Punkte teilt, auf einmal bist du nur mehr 2, 3, 4 Punkte vom letzten Platz entfernt.
Eh. Also von dem her, aber trotzdem besagt zumindest die Ansa-Konferenz-Prediction zur Endtabelle, dass es wieder zum Klassenerhalt reichen wird. Wir ranken Blau-Weiß-Linz, nehme ich in dieser Prediction auf. Hätte man das auch rausschreiben sollen. Platz
8.
Platz 8. Neuer Trainer, neue Offensive, keine Kampfansage, aber wo ist eigentlich Marko Arnautović?
In Belgrad.
Wieso Belgrad statt Wien?
Vielleicht haben wir zu wenig Bericht erstattet darüber.
Nein, wir hätten viel mehr bringen müssen.
Wir hätten noch mehr machen müssen.
Vielleicht habt ihr zu viel Bericht erstattet und hat keinen Bock einfach gehabt auf euch.
Was willst du uns jetzt damit sagen?
Ich glaube, der Druck ist einfach viel zu groß geworden. Dieser mediale Druck, den wir da aufgebaut haben, der Patrick und ich, der ist dann dem Marco einfach zu groß geworden. Der
kennt das nicht aus Italien. Ich habe ihn versucht zu bremsen, aber weißt du, der hat mich am Krawattel gepackt, hat mich da hingesetzt und gesagt, wir machen das jetzt.
Wenn ich am Hype-Train drauf bin, dann fahre ich da durch.
Siehe WRC.
Ja, ich fahre da weiterhin. Also von dem her, aber jetzt einmal Rapid.
Ja.
Vieles neu bei Rapid.
Sehr gut. Machen wir dann Marco Nautovic-Saison vorschau nachher auch.
Genau, können wir auch machen. Was sagt ihr zu den Veränderungen im Kader von Rapid?
Ja. Also großartig wissen tue ich auch nur über Bouilly. Also halt eben.
Der schon Kader kennst da.
Ja, schon, aber.
Ist ja keine Veränderung. So
Ding. Ja, ja. Man, ja, trotzdem verpflichtet.
Antist für den Angriff halt eben geholt, sicher spannende Personalie. Letzte Saison in Nürnberg gewesen, jetzt ist er eben per Leih von Sassuolo gekommen. Peter Nosadal, habe ich persönlich noch nie gehört. Die ein, zwei Partien, die ich bislang von ihm gesehen habe, waren eher ein bisschen unterm Radar, wird wahrscheinlich auch Zeit brauchen, wie halt eigentlich alle bei Rapid. Mhm. Da läuft es halt noch nichts dabei zusammen. Ja. Ist halt eben am Anfang der Saison immer ein bisschen ein Hängen und Würgen. Aber ja, bislang ist, glaube ich, gut für Rapid, dass sie noch nicht alle ihre Leistungsträger verloren haben von der letzten Saison.
Ich glaube, dass sie in Summe schon ziemlich breit bzw. breiter aufgestellt sind als in der, als
breiter,
in der Vorsaison.
Ja.
Also gerade die Innenverteidigung, da kann viel passieren und sie verlieren keine Qualität.
Mhm.
Mit Royao, mit Zvetkovic, mit Ahusu, mit Horn, der es zur Not spielen kann, mit Marcelin, der auch sehr stark sein dürfte und echter Schnäppchen war. Mit Jakob Schöller, der ja immer noch dabei ist. Jonas Auer hat mit Janis Horn endlich ernstzunehmende Konkurrenz bekommen.
Mhm.
Also das ist in Summe auch im zentralen Mittelfeld mit Grgic, mit Sangaré, der noch da ist, mit Amane davor. Bin gespannt, es kann nur Schaub oder Seidel spielen offenbar, weil beide am Flügel nicht mehr in Frage kommen, zu Recht. Da wird irgendwer auf Dauer ein bisschen unglücklich sein. Ja, und vorne haben sie auch verschiedenste Spielertypen, sowohl am Flügel als auch ganz als Stoßstürmer. Deswegen gehe ich davon aus, dass das wie immer im ersten Jahr, wenn Peter Stöger irgendwo hinkommt, sehr gut funktionieren wird.
Ganz ehrlich, die größte Überraschung bislang von all den Neuen ist für mich Dominik Weichselbraun. Bin ich ganz ehrlich, der hat mir bislang von den Neuen mit am besten gefallen, von der Offensiven. Ja. Defensiv, finde ich, hat sein Janis Horn bislang auch gut gemacht, aber Weichselbraun, der nutzt gerade auch irgendwie die Gunst der Stunde, weil man ist ja schon davon ausgegangen, dass er für Rapid 2 geholt wurde. Die Vorbereitung hat er aber voll bei der Kampfmannschaft einfach mitgemacht und dürfte halt eben so überzeugt haben, dass er eventuell, wer weiß, vielleicht sogar die ganze Saison halt eben drin bleibt.
Jetzt musst du Niki Wurmbrand sagen.
Ja, der muss verletzungsfrei bleiben.
Ja, Niki Wurmbrand muss natürlich verletzungsfrei bleiben. Über den habe ich gar nicht noch gedacht, weil ich finde, wie du schon gesagt hast, in der Breite hat man sich da wirklich gut aufgestellt. Ich glaube, dass man auf der Stürmerposition zwar unterschiedliche Typen hat mit Erçankara und Cody Mbui, die funktionieren können, die vielleicht da gemeinsam funktionieren können. Und ich glaube, dass Hottek meinerseits, ich glaube, dass Cody Mbui in dieser Saison und die Top 3 Torschützen am Ende der Spielzeit landen wird. Ich glaube, dass denn sein Knopf auch eine Etage höher aufgehen wird. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass der so viel Qualität hat und wenn er diesen Flow ein bisschen mitnimmt von der Vorsaison, dann wird das auch in Hütteldorf funktionieren.
Was auffällig ist, ist mit der Transferzeit Rapid hat die Tür nach unten in Richtung Rapid 2 eher zugemacht, oder? Ich meine, ja, Dominik Weichselbraun ist jetzt eher Ausnahmefall, aber ich sehe es nicht kommen, dass jetzt da irgendwie zwei, drei der Jungen den Durchbruch schaffen, weil sie einfach, wo sollen die spielen?
Ein Winzer haben sie ja zum Beispiel eben verliehen an Hartberg, ja. Fukan Demir war letzte Saison ja auch verliehen an Hartberg, kommt ja auch aus der eigenen Jugend, der jetzt schon auch eingeplant ist für die erste Mannschaft. Ich glaube, ein Fukan Dursun bekommt jetzt auch wieder mal die Chance, in den Kader reinzuschnuppern. Ob er sie nutzt, ist eine andere.
Ja, ich weiß nicht, wo soll der Fukan
Dursun? Nein, ich glaube eh nicht, dass er eine Chance hat, ja. Aber den Jovan Sivkovic haben sie auch verkauft, wo man eigentlich auch lange gedacht hat, das könnte auch einer werden für die Kampfmannschaft und auch den könntest mit einem guten Gewinn noch weiterbringen. Ja, da gebe ich dir auch da teilweise auch voll recht.
Ist es ein Paradigmenwechsel bei Rapid vielleicht unter Markus Katzer, der jetzt vielleicht eher schon auf diesen wirtschaftlichen Erfolg von Rapid erblickt, weil man hat wenig falsch gemacht jetzt mit seinen Transfers in der Vergangenheit. Du hast Isaac Jansson, du hast halt einen No-Name, den du dann um 10 Millionen verkaufst, eineinhalb Jahr später. Und ganz ehrlich, Terry Gale, dass du den jetzt um 700.000 anbringst, finde ich jetzt eigentlich eher ein Meisterwerk.
Es ist, also wirtschaftlich macht es auf jeden Fall Sinn. Ja. Ich meine, du hast in Frankreich halt einen unfassbar riesigen Pool an talentierten Spielern, die teilweise in der vierten, fünften Liga herumgurken dort, die du einigermaßen günstig bekommst und wo du einfach weißt, wenn die ganz gut performen, verkaufst du ums X-Fache. Mhm. Für den österreichischen Fußball halt ein bisschen schade.
Ja, nee.
Aber trotzdem, also ich glaube, dass man da halt schon wirklich diese ganzen Transfers, die man da getätigt hat, so wie du sagst, ich glaube, da kann man sich ein richtig schönes Maschel und bei einem Royao oder einem Svetkovic vielleicht jetzt nicht, aber ein Royao, ein Osu, wo ja auch schon immer in diesem Sommer ein Thema war, dass der vielleicht auch woanders hinwechselt für gutes Geld, also wirtschaftlich schaut das schon gut aus und ich bin gespannt, vielleicht ist ja Peter Stöger dann trotzdem auch derjenige, der da einige junge Spieler wieder implementiert in die Startelf von Rapid. Also mit einem Niki Wurmbrand hat auch keiner gerechnet in der Vorsaison, oder? Und dann ist es eigentlich oftmals nur um Niki Wurmbrand gegangen.
Bei dir, ja.
Nicht nur bei mir, heißt immer Niki Wurmbrand, ist ja nicht so, dass ich das ohne Grund hype.
Wie gesagt, der muss schauen, dass er Verletzungen minimiert. Ja. Ja. Er macht es ja nicht absichtlich, ist schon klar. Ja. Aber was der mittlerweile schon für ein Pech gehabt hat, ist brutal.
Ja, vielleicht macht er es absichtlich. Nein. Ich meine, es ist trotzdem bei Rapid und vom Gefühl her eine Umbruchssaison mal wieder. Gerade du hast einen neuen Trainer, dann bist du ein bisschen was an der Identität umschrauben bei der Spielidee. Wie lange Zeit bekommt Peter Stöger bei Rapid, wenn es nicht laufen sollte? Denn ganz ehrlich, jetzt zum Beispiel die Kappa, die gegen Wacker Innsbruck, der war jetzt eher semi-geil.
Und, ich würde mich jetzt nicht grundsätzlich nicht an der ersten Kappa-Runde aufhängen, was die Saison-Predictions angeht. Aber mag sein, dass es eine Umbruchssaison ist, aber wenn, dann ist es eine Umbruchssaison, wo viele Rapid-Fans insgeheim mit einem Titel spekulieren.
Ja.
Und das ist nicht zwingend der Cup-Titel. Ne?
So echt? Wie letztes Jahr.
Echt, würdest du sagen, dass die Rapid-Fans in der Saison mit einem Meistertitel rechnen?
Nicht rechnen, spekulieren.
Also wenn ich mir so die Kommentare anschaue auf Instagram oder wo auch immer, sind es eigentlich schon alle wieder ziemlich pissed und haben keinen Bock mehr auf die Saison.
Ja.
Rein von der spielerischen Leistung her, von Rapid halt eben. Wobei, klar, Anfang der Saison abwarten. Ja. Was ist denn unser Endrang?
Sagen wir reden
schon wieder viel zu lange über Rapid.
Wenn sie Marko Arnautović geholt hätten, dann wären sie Meister.
Ja, fix.
Ja, passt, sehr gut. Erstes Spiel auf jeden Fall gegen den Lieblingsgegner, Blau-Weiß Linz, zu Hause. Das könnte schon ganz interessant werden. Und dann auswärts bei Sturm Graz, die Einzelkonferenz. Prediction, ich weiß nicht, wie ich das immer zum Schluss bringe.
Ja, genau so, die Prediction.
Die Prediction der Einzelkonferenz für Rapid lautet auf jeden Fall, die Hütteldorfer landen am Ende der Saison auf Rang 3. Wir machen weiter mit dem WRC und seien wir ehrlich, dieser Kader ist titelreif.
Welchen Titel? Cup?
Ja, alles, Double.
Ach so.
Ganz ehrlich, dieser Kader ist vielleicht sogar Double-reif. Aber schauen wir einfach auf die nackten Zahlen, auf die Transfers, die aktuell getätigt worden sind. Ich finde, dieser Kader ist noch besser als in der Vorsaison.
Noch.
Noch. Also ist noch besser als in der Vorsaison. Weil ich gehe nicht davon aus, dass Dejan Cukic und Diano Ballo beide Anfang September noch im WRC-Kader stehen.
Das haben wir im letzten Jahr auch schon geglaubt, dass Diano Ballo gehen wird.
Richtig.
Und dann ist es anders gekommen. Und vielleicht sieht er jetzt eine Perspektive, einfach mit dem WRC in Europa anzugreifen und sich vielleicht noch einen größeren Namen zu machen. Du hast mit Fabian Wohlmuth einen Rechtsverteidiger geholt, der perfekt in diese Bundesliga-Mannschaft vom WRC meiner Meinung nach passen wird.
Kann man ihnen nur gratulieren. Sie haben mit Adis Jasic, mit Max Ullmann und mit Erwin Omic schon drei mehr oder weniger Stammspieler verloren.
Ja.
René Renner ist der klassischste Didi Kübauer-Transfer, den es überhaupt gibt.
Ja. Gut, kennt er ja auch lang genug.
Eben,
ne?
Eben, ja. Donis Afte war ich echt überrascht, dass der zum WRC geht.
Ja, aber das ist...
Der denkt sich das, was du glaubst, dass der Ballo sich denkt, dass er jetzt mit dem WRC alles gewinnt. Europa League und Bundesliga und
Europa League ist ein bisschen zu viel, aber nein, ich finde, schau, gib dieses WRC-Logo weg, gib dieser Mannschaft, diesen Setup, ein Rapid- oder Austria-Logo und wir würden darüber reden, dass diese Mannschaft reif für den Titel wäre. Aber dadurch, dass es natürlich, dass da ein Wolf drauf ist, dass das WRC-Logo ist, dass sie in der Lavantal-Arena spielen, deshalb traut sich keiner festzustellen, dass dieser Kader eigentlich reif ist für ganz oben.
Gib das WRC-Logo weg. Da bin ich hängen geblieben. Aua, was sagt denn sowas zu einem Club?
Nein.
Das ist Wappen.
Genau.
Also stimmt. Also, ja, deswegen. Jetzt habe ich nicht ganz gecheckt, was du eigentlich meinst. Nein, aber ich finde einfach, das Setup an sich ist richtig gut beim WRC. Und sie haben einfach diese Helden der Vorsaison, diese Cup-Helden der Vorsaison, fast zur Gänze gehalten.
Schau, das Setup ist gut beim WRC. Wir brauchen nicht darüber diskutieren. De facto, wenn nicht wieder vorne irgendein Verein wegmarschiert, ja, gibt es meiner Meinung nach bis zu 6 Clubs, die sich theoretische Titelchancen ausrechnen können.
Ja, ja. Das ist ja richtig schön.
Da gehört der WRC definitiv dazu, klar.
Die Frage ist halt auch, wie sehr hittet das zweite Jahr Didi Kübauer beim WRC jetzt? Weil es ist ja auch ein altbekanntes Phänomen, Didi Kübauer erste Saison bei den Vereinen immer gut, wirklich gut unterwegs, sehr gut sogar in dem Fall vom WRC jetzt halt eben.
Mega.
Ja, über sehr gut geht es eh schon nicht mehr. Aber ja, und zweite Saison ist dann oft einmal eher der Trend nach unten. Ich meine ganz ehrlich, die heurige Saison zum Toppen, das wird für den WRC und für Didi Kübauer sowieso eine Herkulesaufgabe. Also glaube ich auch nicht, dass sie es schaffen. Weil ich halt auch davon ausgehe, dass der Kader da noch leider einige Leistungsträger verlieren wird.
Sagen wir mal, ist ja Wahnsinn. Ihr habt beide den WRC in der Answer-Konferenz Prediction auf Platz 6 gewählt. Der Sebastian sogar auf Platz 7, nicht einmal in die Meistergruppe. Nur der Alex und ich, sprich die zwei Steirer, wissen, was wirklich Sache ist.
Wieso hast du den WRC nicht auf die 1 gegeben dann?
Ja, gefühlt hätte ich den WRC auf die 1 gegeben, aber ich glaube, dass trotzdem ein anderer Verein noch besser unterwegs ist. Deshalb Vizemeister WRC. Das ergibt unterm Strich eine Answer-Konferenz-Prediction für den WRC auf Rang 5. Wir machen weiter mit dem Answer-Check und sind bei der Wiener Austria angelangt. Der Cup-Auftritt war jetzt eher zum Vergessen, aber ansonsten finde ich, hat sich die Austria im Sommer eigentlich sehr gut verstärkt.
Ich bin der Meinung, dass die Austria definitiv stärker geworden ist, vor allem unter der Prämisse, dass sie noch einen linken Wingback holen werden.
Ja, sehr offensiv verstärkt vor allem. Also ich zähle von den bislang 5-9 4 Offensive mit Noah Bottic, Zakaria, Kevin Boateng, Eggestein.
Richtig. Man muss fast davon ausgehen, dass Maurice Malone noch gehen wird. Wird aber eine Zeit dauern, das wird die Austria wahrscheinlich noch abwarten, wie die Conference League Quali läuft. Aber ja, also sie haben mit Kang Hee Lee einen echt spannenden Spieler aus der zweiten südkoreanischen Liga geholt, der sowohl Sechser als auch Innenverteidiger spielen kann. In der Innenverteidigung, also in der Tiefe, extrem gut besetzt, finde ich. Auf den Wingbacks aktuell eben nicht, vor allem. Ja, wahrscheinlich wird es da auch ein Koreaner werden, der dann auch rechts spielen kann zur Not, weil es gibt auch zu René Ranftl mit Luka Pazek derzeit keine ernstzunehmende Alternative. Dafür haben sie halt in der Zentrale mit Manny Zakaria, Wenkolt, der auf diversen Positionen spielen kann und der Dominik Fitz sehr entlasten wird, was diverse Aufgaben angeht, also vor allem die Bälle von hinten nach vorne zu tragen, je nachdem, wenn er nicht ganz Stürmer spielt.
Ich glaube auch, dass das kreativ sicherlich ein Upgrade ist in dieser Saison, dass das eben dann nicht alles auf den Schultern von Dominik Fitz lastet. Warum hat es dennoch jetzt gegen Vorarlberg nicht funktioniert? A-Liga 2 Absteiger, Stimmung war natürlich gut, 2500 Zuschauer in Vorarlberg.
Ja, weil halt auch die Abläufe teilweise noch nicht ganz so eingespielt sind, dann individuelle Fehler. Aber man merkt halt schon, vor allem, also ich gehe davon aus, dass sie die Defensive in den Griff bekommen werden, relativ schnell. Und vorne haben sie, kommen sie zu ihren Chancen. Chancenauswertung ist vor allem, wenn man sich das Europacup-Spiel gegen Sperry anschaut, noch ausbaufähig. Aber sie haben halt echt viele Stürmer, die das Potenzial haben, viel zu treffen. Mit Eggestein noch einen richtigen Klasse-Stürmer dazu geholt. Nur Bottic ist schon einer mit Knipser-Potenzial.
Ja, aber ganz ehrlich, also dieser Eggestein-Transfer, der hat mir total geflasht. Also, dass der nochmal zurückkommt nach Österreich, das habe ich nicht auf die Uhr gehabt.
Hast du gesehen, welche Agentur ihn betreut?
Ach so. Ja, dann macht es natürlich Sinn.
Kommt nicht von ungefähr.
Austria landet. Ja, aber dennoch, trotzdem, ich glaube, man könnte ja so Johannes Eggestein auch einen Transfer innerhalb Deutschlands machen. Nein, deswegen ist der Schritt nach Österreich schon.
Rapid auch ja. Ernsthaft interessiert.
Und dann dennoch für die Austria entschieden.
Hast du gesehen, welche Agentur ihn betreut?
Ja, ist mir schon klar. Nein, also ich bin wirklich gespannt. Man hat in der Vorsaison immer darüber gesprochen, dass die Austria überperformt und irgendwann ist man dann halt im Laufe der Saison draufgekommen, dass es einfach das neue Qualitätslevel der Veilchen ist. Glaubt ihr, es folgt jetzt in dieser kommenden Saison der nächste Schritt nach oben?
Ich glaube, die Austria kann und wird sich glücklich schätzen, wenn sie in Summe genauso performt wie in der Vorsaison, weil das heißt, dass sie bis am letzten Spieltag um einen Titel mitspielen. Sie müssen halt in diesen Duo-Dei-Spielen mehr liefern als in der Vorsaison. Das heißt, jetzt im Cup einmal nicht mehr, aber Europacup-Quali und dann halt in den wirklich entscheidenden Spielen in der Meisterschaft, die so sie es ins obere Playoff schaffen, dann hinten rauskommen.
Ich glaube, für die Austria wäre es sehr, sehr wichtig, halt eben europäisches Geschäft einfach zu landen, aus finanzieller Sicht auf jeden Fall.
Absolut. Die Answer-Conference Prediction zu Wiener Austria besagt ebenfalls, die Veilchen landen auf Platz 4. Wir reisen weiter von Wien in die Mozartstadt und sind bei Red Bull Salzburg angelangt. Es hat sich viel getan im Sommer. Die Frage ist, wie lange braucht Thomas Letsch, um diese vielen Neuzugänge auch so zu formen, dass das auch sich in Erfolg ummünzen lassen wird?
Ich glaube, gar nicht so lange. Du hast die Club-WM halt eben gehabt. Viele von den Neuzugängen, die heuer dazugekommen sind, waren da ja auch schon dabei. Sprich, es war ja schon so eine Art Teambuilding, von dem Salzburg ja auch immer wieder gesprochen hat. Thomas Letsch hat das dem ja auch etwas positiv abgewinnen können eigentlich, dass sie bei dieser Club-WM dabei waren. Von daher sehe ich Salzburg eigentlich schon ready für die Saison. Tatsächlich gegen Brambergen haben sie sich auch ganz super gezeigt, zumindest in der zweiten Halbzeit.
Sehe ich auch so. Salzburg kann sich keine dritte titellose Saison leisten und wird es sich auch nicht.
Ja, ich glaube, das haben wir genau das Gleiche haben wir im letzten Jahr gesagt. Es ist kaum eine Zeit, dass der Salzburg zwei Jahre keinen Titel holt. Also vielleicht ist das einfach die neue Normalität in Österreich, ja, dass Salzburg halt keine Titel
mehr hat. Haben sie jetzt halt einen Trainer auf der Bank sitzen von Saisonstart weg, der wesentlich mehr Erfahrung hat.
Und Routine.
Und man kann über Thomas Letsch und Salzburg sagen, was man will, aber im Frühjahr ist das ja nicht so schlecht gelaufen. Ich meine, die sind letztendlich Vizemeister geworden.
Ja, sie sind Vizemeister geworden, aber dann denk an die ersten Wochen, Monate unter Pep Leinders, wo wir so geflasht waren von diesem Fußball und bla 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 und so geil. Das
sind einfach andere, weil sie einerseits Routine geholt haben. Ich meine, sie haben Stefan Leiner zurückgeholt. Das ist halt einmal eine andere Hausnummer. Sie haben Franz Grätzig, kennt die Bundesliga, da weiß man auch, was man kriegt. Sie haben mit Gattu, Rasmussen, Gott Melberg ist jetzt verletzt. Also, es ist schon eine richtig, richtig starke Defensive. Im Mittelfeld, wenn Moritz Kehrgaard jetzt wirklich fit ist und fit bleibt, macht der Salzburg einfach immer klasse besser. Oskar Kloch brauchen wir nicht mehr dazu rechnen, der wird nicht mit dabei sein. Die Frage ist halt, sie haben halt keinen Knipser da vorne. Sie haben viele Stürmer, die Potenzial haben und die gut sind. Aber ist da einer dabei, wo du sagst, ja, der wird Torschützen können?
Naja, Karim Konaté.
Der
braucht noch. Ansonsten tue ich mir da sehr schwer. Ich meine, klar, es ist, schau, wir haben das in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass Salzburger Stürmer vielleicht so eineinhalb Jahre braucht haben, um wirklich zu knipsen. Es war bei Jonathan Soriano so, es war bei Alain so, es war bei Munas Dabur, der dazwischen noch seine Leihe in die Schweiz gehabt hat. Noah Okafor ist am Anfang ja eigentlich eher untergangen und dann ist da der Knotenplatz. Also vielleicht ist da einer dabei, bei dem schlussendlich auch in der Saison der Knoten aufgeht. Also ich könnte mir das schon vorstellen. Ich bin mir trotzdem nicht so ganz sicher. Für mich man vergleicht natürlich so einen Salzburg-Kader oder diese Salzburg-Ära immer mit dieser glorreichen Zeit, mit Dominik Szoboszlai und mit Erling Haaland und Co. Das ist natürlich ein unfairer Vergleich, weil das war einfach, da ist einfach viel aufgegangen und da waren unfassbare Spieler mit dabei. Ja, der Kader ist stark. Ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, ob er so zusammengestellt ist, dass ich da so à la Salzburg aus der Vergangenheit da drüber mahnen in der Saison.
Sie müssen ja nicht drüber mahnen. Es geht für die einzig und allein darum, dass sie nach zwei titellosen Saisonen einfach mal wieder anschreiben. Und ganz ehrlich, was Salzburg einfach die letzten Monate, Saisonen gefehlt hat, war einfach dieser Mix aus junge, wilde, hungrige Spieler und halt eben auch noch die Routine, die denen auch das Profifußballleben auch einmal gescheit vorlebt, die auch einmal in der Kabine mehr oder weniger das Sprachrohr sind. Und ganz ehrlich, was kann da Besseres passieren, wenn es zwei ehemalige ÖFB-Teamspieler da jetzt da drin ist, mit dem Stevie Leiner, der Salzburg in- und auswendig kennt, und Onisivo, der jetzt auch schon seit Jänner dabei ist. Und das ist für mich der große Unterschied zu den anderen Saisonen.
Plus Jakob Rasmussen, der auch schon 28 ist, und du hast Alex Schlager im Tor stehen. Also du hast halt da echt eine Achse drinnen, die nicht die Nerven wegschmeißt, wenn gerade irgendwas nicht gut läuft, und die gleichzeitig den Spielern, glaube ich, auch vermitteln kann, dass es halt jetzt nicht nur die schönen Europacup-Nächte sind, wo man performen muss, sondern auch die Auswärtsspiele in der Südstadt.
Ja, ich glaube, das ist
eben Südstadt.
ich glaube, das ist eben ganz wichtig, denn ich glaube, da hat man von den Spielern her, man hat immer qualitativ gute Spieler gehabt in den letzten Jahren, die aber einfach, sagen wir es, wie es ist, einfach keinen Bock haben auf die Bundesliga-Arbeit, Red Bull Salzburg. Da hat man halt eher immer die Champions League Königsklasse gesehen und weniger eben diesen Alltag, der in Österreich zu vollbringen ist. Und dementsprechend kann diesen Kader trotzdem noch nicht ganz einschätzen, wie der wirklich zusammengestellt ist, das kann man schauen, aber ob das dann wirklich so funktionieren wird. Ich meine, es hat ja einer Meinung, es hat die Salzburger auf Platz 1 gewählt. Ich glaube, dass es wieder eine titellose Saison wird mit Platz 3. Schauen wir mal, Endplatzierung der Ansa-Konferenz Prediction lautet auf jeden Fall, auch wenn sie anders sich, Salzburg wird Meister. Und zum Abschluss reisen wir in die Steiermark. Sturm Graz wird genau unter die Lupe genommen. Ein langer Ansa-Konferenz-Nachmittag neigt sich also dem Ende zu. Der Meister ist wieder meisterreif?
Fragezeichen?
Ja, Fragezeichen.
Fragezeichen. Großes Fragezeichen beim Sturm, im Kader des SK Sturm stand jetzt, ist einmal ganz hinten, ne?
Ja.
Das Tor. Kudjakov verletzt, das heißt aktuell Matteo Bignetti, die Nummer 1. Da wird noch was kommen, die Frage ist was?
Gerade Wittig hat man sich einen Korb geholt. Ich glaube, der hätte ganz gut reingepasst bei Sturm Graz, rein von der Qualität her und vom Größenanspruch her, also einen Körpergrößenanspruch, den man ja mittlerweile hat bei Sturm Graz, kommt man vor. Dementsprechend bin ich gespannt, wer da kommen wird. Also ich glaube auch, da wird sie sicherlich noch was tun. Ansonsten hat man natürlich mit Gregory Wüthrich und mit Malik Yalcoe schon zwei absolute Leistungsträger des letzten Jahres verloren. Und das tut, glaube ich, weh.
Also, das sind sehr schwerwiegende Abgänge. Für mich auf jeden Fall. Ich meine, an Kjell Scherpen, wir haben jetzt eh schon im Tor beredet, aber Yalcoe vor allem und auch Führungsspieler Wüthrich, das wird alles andere als einfach, die zu ersetzen.
Also ich glaube, dass sie mit Tim Oehrmann schon richtig klasse Innenverteidiger gekriegt haben aus Leverkusen. Aber sie sind halt in der Defensive, vor allem was die Innenverteidigung angeht, finde ich nicht tief genug besetzt. Ich glaube, dass da noch was passieren wird. Und da rechne ich jetzt Dimitri Lavallée fast schon als fixen Innenverteidiger mit ein, weil ich glaube, dass Karic das links gut genug macht und Lavallée innen gebraucht wird. Auch offensiv, das wird es bei Weitem noch nicht gewesen sein, was der SK Sturm hat. Ja. Ich meine, sie haben nach wie vor natürlich mit Ota Kitteschwili den Spieler der Vorsaison drinnen. Sie haben Chukwuani wird wieder einen Schritt nach vorne machen. Tommy Horvath wissen wir, wie er performt hat am Ende hinten raus. Böwing, schauen wir mal, ob er bleibt. Mhm. Aber sie brauchen wahrscheinlich sowohl in der Innenverteidigung als auch im Sturm, als auch irgendwo im Mittelfeld noch drei Leute, gefühlt.
Ich erwarte mir auch einen großen Step auch von Hödl. Also ich glaube schon noch, dass Jürgen Säumel, den er ja auch kennt von Sturm zwei Zeiten, dass er ihn auf jeden Fall auch in Einsatzminuten auf jeden Fall gewähren wird. Und wenn Hödl auch überzeugt und liefert, dann haben sie auf den Außen auf jeden Fall keine Sorgen bei Sturm. Bin ja nämlich auch gespannt, was der neue Offensivspieler, der Roschka, der 18-jährige Pole, imstande ist zu leisten. Man bittet halt auch für Sturm natürlich, dass der Axel Kayombo, der Linksaußen, den sie aus der Schweiz von Basel geholt haben, dass der jetzt verletzt ist und auch einige Wochen oder Monate jetzt eben ausfallen wird. Das schmerzt auf jeden Fall.
Aber auch da ähnlich wie bei Rapid, du hast jetzt zwar Hödl angesprochen, aber in Wald gibt es drei Österreicher, die zumindest in die Nähe eines Stammplatzes kommen. Mit Aimu, mit Krügic und mit Karic. Der zieht.
Geierhofer, wenn er fit ist.
Ja, also Geierhofer sicherlich auch.
Was? Also die holen sicher noch einen Innenverteidiger.
Ja, aber du kannst ja trotzdem mit Geierhofer.
Stefan Hierländer nicht genannt.
Ja. Ja. Nein, aber das ist geil, ob er trotzdem das Potenzial hat, Stamm zu spielen bei Sturm.
Ja, aber schon jetzt ist er nicht in der Nähe eines Stammplatzes.
Ja, weil er halt verletzt ist.
Auch.
Ja.
Sehr fair.
Ja. Bin schon sehr gespannt, wie Hödl sich entwickeln wird in dieser Saison. Ich glaube auch, dass er da halt mit dem Trainer Jürgen Säubel auch seine Minuten bekommen wird. Und ansonsten Auftakt eben auswärts beim LASK, dann zu Hause gegen Rapid und weiter geht's zum Aufsteiger zu SV Ried. Ich glaube, dass der Sturm sich mittlerweile da oben so gefestigt hat, dass das ein bisschen, dass die einfach im Flow drinnen sind. Und solange sie einfach diese Keyplayer halten, wie ein Ota Kitteschwili und Co., dass die auch in der Saison ganz oben sich ansiedeln werden. Ich tippe ja nämlich auf den Meister Sturm Graz. Der Harald sagt Vizemeister, Patrick Vizemeister, Sebastian Meister und Alex Vizemeister. Also von dem her so schlecht.
Damit das Sturm bis zuletzt am Titel mitspielt wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall.
Aber laut der Ansa-Konferenz Endtabellen-Prediction reicht es dann am Ende dennoch nur zu Platz 2. Und damit haben wir alle 12 Vereine der Admiral-Bundesliga durch. Wie groß ist die Vorfreude auf die Bundesliga-Saison? Abschließend.
Riesig, weil ich sie in unserer neuen App mitverfolgen werde.
Sehr gut, ja. Was muss man dafür tun?
Die App
runterladen. Sehr gut, genau. Und dann kann man das nämlich personalisiert, das Ganze anlegen, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt nur Fan ist von der WSG Tirol, dass man nur News und Videos der WSG Tirol bekommt.
Richtig.
Ja.
Man kann aber auch zwei, drei andere Sportarten
oder
Ligen auswählen.
Also da kannst du das im Grunde selbst zusammenstellen. Und natürlich auch ganz wichtiger Querverweis, es gibt auch wieder das Lola 1 Tippspiel.
Ja.
Also auch da bitte wieder mitmachen. Wir werden auch wieder tippen, oder?
Aber bitte bis zu Ende tippen, gell?
Ja,
das habe ich dann wieder, ich habe keine Chance mehr auf den Sieg, deswegen höre ich jetzt auf.
Machen wir Einzelkonferenz Tippgruppen?
Können wir machen.
Ja. Ja, machen wir, ja, oder? Ja. Also, mehr Infos dazu auf Instagram und Twitter. Das war die Ansa-Konferenz. Tragt es in die Welt hinaus. Ich schau auch. Was? Nein, tragt es in die Welt hinaus. Ich bin nur so im Urlaubsmodus. Tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 1.
Ciao. Servus.